SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Es sah schon nach einer Einigung aus beim Thema Wehrdienst. Aber nun streiten Politiker von Union und SPD doch noch weiter über die Pläne. Die Parteien machen sich gegenseitig Vorwürfe, wer schuld ist an der neuen Eskalation. CDU, CSU und SPD haben sich am Abend nicht einigen können, ob ein Losverfahren Teil des neuen Gesetzes werden soll. Aus Berlin, Oliver Neuroth.
Der CDU-Politiker Röttgen wirft Verteidigungsminister Pistorius von der SPD vor, sich destruktiv zu verhalten. Er habe in über 30 Jahren als Bundestagsabgeordneter noch nie erlebt, dass ein Minister ein wichtiges Gesetzgebungsverfahren im eigenen Verantwortungsbereich frontal torpediere, sagt Röttgen im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Pistorius wehrt sich im Tagesspiegel. Ich torpediere nicht und bin auch nicht destruktiv, sagt der Minister wörtlich. Er habe nur Schwierigkeiten damit, dass elementare Stellen seines Gesetzentwurfs geändert würden. Es geht vor allem um die Idee, junge Männer per Zufallsverfahren zu einer Musterung für die Bundeswehr einzuladen, sollten sich nicht genügend freiwillig Wehrdienstleistende finden. Bei Bedarf könnten nach dem Vorschlag in einer weiteren Stufe auch Männer per Los zum Wehrdienst einberufen werden. Fachpolitiker von Union und SPD hatten sich dazu gestern verständigt. In der Bundestagsfraktion der SPD gab es Widerstand, vor allem von Verteidigungsminister Pistorius.
Die militant-islamistische Hamas hat Israel die sterblichen Überreste von 4 weiteren Geiseln übergeben. Sie seien bereits auf israelischem Staatsgebiet angekommen, teilte die Armee mit. Die Toten sollen jetzt in der Gerichtsmedizin identifiziert werden. Laut Waffenruheabkommen muss die Hamas insgesamt 28 Leichen übergeben. Bisher sind es 8. US-Präsident Trump will, dass die Hamas entwaffnet wird, notfalls auch mit Gewalt, sollte die Terrororganisation ihre Waffen nicht freiwillig abgeben. Das hat Trump im Weißen Haus in Washington gesagt. Aus der Nachrichtenredaktion Michael Nenzer.
Er habe mit Vertretern der Hamas gesprochen, so US-Präsident Trump, und sie hätten ihm gesagt, dass sie die Waffen ablegen würden. Wenn sie sich nicht entwaffnen werden, wir sie entwaffnen, sagte der US-Präsident. Das werde schnell und vielleicht gewaltsam passieren, so Trump. Eine konkrete Frist nannte er nicht. Er sprach nur von ziemlich schnell in einem angemessenen Zeitraum. Die Hamas hat sich bislang gegen eine Entwaffnung ausgesprochen. Dabei ist die ein zentraler Bestandteil von Trumps 20-Punkte-Plan für eine Waffenruhe und eine neue Friedensordnung in Gaza.
Die USA haben mindestens 6 Ausländern ihre Visa entzogen, weil sie in Online-Netzwerken die Tötung des rechten Aktivisten Charlie Kirk kommentiert hatten. Unter den Betroffenen ist auch ein deutscher Autor und Filmemacher. Aus Washington berichtet Samuel Jakisch.
Das US-Außenministerium veröffentlichte am Dienstag mehrere Screenshots und Zitate von Menschen, denen die US-Regierung vorwirft, das Attentat auf Charlie Kirk gefeiert zu haben. Die Visasperren wurden am selben Tag bekannt gegeben, an dem Donald Trump Charlie Kirk posthum die Freiheitsmedaille des US-Präsidenten verlieh. Dabei handelt es sich um die höchste zivile Auszeichnung der Vereinigten Staaten. Bereits seit Jahresbeginn hat die Regierung Trump die Einreisebedingungen in die USA verschärft. Dazu gehört auch eine verstärkte Überprüfung sozialer Medien und Netzwerke.
Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Festnahme zahlreicher Pastoren in China. Sie werfen der kommunistischen Führung vor, die Religionsfreiheit zu unterdrücken. Aus Peking, Jörg Poppendiek.
Gleich in mehreren Städten hat die Polizei in den vergangenen Tagen Dutzende Pastoren festgenommen. Sie gehören in China illegalen protestantischen Hauskirchen an. Ihnen wird vorgeworfen, das Internet für Online-Messen genutzt zu haben. Unter den Festgenommenen ist auch der prominente Gründer der staatlichen, nicht genehmigten Zionkirche, Ezra Jin Mingri. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat die chinesische Regierung aufgefordert, die Gläubigen sofort freizulassen. Die zahlreichen Verhaftungen kommen nur wenige Wochen, nachdem die kommunistische Führung neue Regeln für Kirchen aufgestellt hat. Dabei geht es vor allem um die Online-Aktivitäten von Geistlichen.
Die Weinernte fällt dieses Jahr geringer aus als zunächst angenommen. Das Deutsche Weininstitut schätzt, dass der Ertrag rund 10% unter dem Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre liegt. Gründe für die geringere Ernte seien die sehr frühe Lese und kräftiger Regen im September. Dadurch sei die Saftausbeute nicht so groß und die Beeren insgesamt etwas kleiner. Die Qualität des Jahrgangs sei aber vielversprechend. Zwischen Mannheim und Wiesloch hat es einen Weltrekordversuch gegeben, und zwar mit der angeblich ersten klimapositiven Autofahrt der Welt. Schauplatz war gestern ein Teil derselben Route, auf der Bertha Benz 1888 die erste Fernfahrt mit einem Automobil absolviert hatte. SWR-Aktuell-Reporter Leonard Stern berichtet.
Es hat alles mit der ersten klimapositiven Fahrt der Welt geklappt, sagt zumindest die Firma, die das Ganze durchgeführt hat. Und zwar sind 3 Elektroautos von Mannheim bis nach Wiesloch gefahren, die einen ganz speziellen Antrieb hatten. Die sind mit E-Methanol betankt worden. Das E-Methanol ist hergestellt worden, indem man aus der Abluft der Mannheimer Kläranlage CO2 entnommen hat. Und letztendlich sei mehr CO2 aus der Luft gefiltert worden, als bei der Fahrt wieder verbraucht worden ist. Das Ganze ist von 2 Notaren dokumentiert worden und soll jetzt als Weltrekord eingereicht werden.
Der Kreistag des Bodenseekreises hat beschlossen, sich an der Rettung des Klinikums Friedrichshafen zu beteiligen. In diesem Jahr liegt das Defizit wohl bei rund 26 Millionen Euro. Eine ursprünglich geplante Unterstützung von 13 Millionen Euro aus der Kreiskasse soll es aber nicht geben. Thomas Wagner berichtet.
Diese Rettungsspritze sei nach der Ankündigung der Stadt Friedrichshafen für das Klinikum eine Planinsolvenz anzustreben, aber obsolet geworden, erklärte Landrat Preyon gestern Abend. Gleichwohl, so der einstimmig gefasste Beschluss, werde der Bodenseekreis im kommenden Jahr einen anteiligen finanziellen Beitrag für die Kliniksanierung zur Verfügung stellen. Die Idee eines Zusammenschlusses mit der Oberschwabenklinik im Kreis Ravensburg soll fortgesetzt werden. Gleichzeitig müsse man offen bleiben für das Zusammengehen mit weiteren Interessenten.
In Frankfurt ist am Abend die 77. Buchmesse offiziell eröffnet worden. Gastland sind in diesem Jahr die Philippinen. Sie sind mit rund 900 Büchern und 100 Graphic Novels nach Frankfurt gekommen. Lars Hofmann berichtet.
Die Messe soll in diesem Jahr politischer sein. Unter anderem mit dem ehemaligen NATO-Generalsekretär Stoltenberg und der philippinischen Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa. Ein großes Thema ist auch der Einfluss von künstlicher Intelligenz auf die Buchbranche. Noch mehr Platz als in den letzten Jahren wird im Bereich New Adult mit Romance- und Fantasy-Büchern eingeräumt. Unter anderem in der Festhalle können bis zu 8.000 Besucher bei Signierstunden zusammenkommen. Nach 230.000 Besuchern im vergangenen Jahr erwarten die Veranstalter in diesem Jahr deutlich mehr.
Die deutschen U21-Fußballer haben weiter gute Chancen, bei der EM in 2 Jahren dabei zu sein. Sie gewannen das Qualifikationsspiel gegen Nordirland mit 2:1. In der Tabelle steht Deutschlands U21 damit auf Platz 2. Über das Spiel berichtet Lars Bente.
Wie schon bei der überraschenden Niederlage gegen Griechenland erwischte das deutsche Team einen Fehlstart. Schon nach 4 Minuten lag die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo mit 0:1 hinten. Die Nordiren trafen nach einer Ecke. Nach der sehr schwachen ersten Hälfte zeigte sich das deutsche Team in der zweiten zwar nicht wie entfesselt, aber immerhin stärker und sorgte dann spät doch noch dafür, dass das Spiel gedreht werden konnte. Der Leipziger Uedraogo mit einem Kopfballtreffer in der 78. Minute und der eingewechselte Pejcinovic vom VfL Wolfsburg per Handelfmeter 5 Minuten später verhinderten die zweite Enttäuschung in dieser EM-Quali.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute früh ist es oft bedeckt oder neblig trüb. In Rheinland-Pfalz kann es örtlich nieseln. Tagsüber wird es dann etwas freundlicher, zumindest im Süden. Vom Schwarzwald über den Hegau bis in die Bodenseeregion gibt es öfter Sonne. Auch sonst kann sie mal rausschauen. In manchen Regionen bleibt es aber auch den ganzen Tag grau. Maximal 11 Grad bekommen wir zum Beispiel in Märklingen und bis 18 Grad sind möglich in Oppenheim. In den nächsten Tagen ähnliches Wetter und es wird ein bisschen kühler.
SWR aktuell, Hintergrund.
Schriftsteller, Promis, Politikerinnen, Wissenschaftler und ganz viele Bücher. Diese Woche findet in Frankfurt wieder die Mega-Veranstaltung Buchmesse statt. Am Montag wurde der Deutsche Buchpreis an Dorothee Elmiger verliehen. Gestern war offizielle Eröffnung. Und in unserer Serie Lesen lohnt sich fragen wir diese Woche, welchen Stellenwert Lesen und Schreiben noch hat. Gestern haben wir darüber gesprochen, wie schwierig es sein kann, Kinder zum Lesen zu motivieren. Auf jeden Fall braucht man dafür gut geschriebene Texte. Und die schreiben sich nicht von selbst, sondern verlangen Kreativität und auch Talent. Aber gilt das überhaupt noch in Zeiten, in denen künstliche Intelligenz ganze Texte verfasst? Wie wortgewandt ist die KI inzwischen und sind solche KI-Geschichten wirklich schlüssig? Christoph Heilig ist Theologe an der LMU München, forscht aber auch an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zur Konkurrenz von menschlichem und maschinellem Erzählen. Er hat, als das neue große KI-Modell GPT-5 rauskam, getestet, wie gut es schreiben kann. Und hat es anschließend einen fürchterlichen Geschichtenerzähler genannt. Herr Heilig, warum ist GPT-5 da so schlecht?
Ja, was da passiert ist, ist, dass im Training dieses Sprachmodell GPT-5 nicht mehr von menschlichen Experten bewertet wurde, sondern von einem KI-Modell. Und GPT-5 hat quasi die blinden Flecken dieses KI-Modells identifiziert und hat gemerkt, wenn es eine bestimmte Art Blödsinn produziert, dann bekommt es gute Bewertung. Und deswegen hat dann GPT-5 angefangen, ganz fürchterliche Texte zu schreiben, in denen beispielsweise ganz unsinnige Körpermetaphern vorgekommen sind. Und der Text selbst war am Schluss gar nicht mehr kohärent. Aber GPT-5 und andere große Sprachmodelle waren dann der Meinung, das ist wirklich Hochliteratur.
Das heißt aber, wenn man GPT-5 anständig trainieren würde, könnte vielleicht doch noch ein großer Literat aus ihm werden?
Ja, grundsätzlich würde ich sagen, sind wir schon in dem Bereich, in dem große Sprachmodelle, eben nicht GPT-5, aber beispielsweise die Modelle von Anthropic, so gut erzählen können wie die meisten menschlichen AutorInnen. Das ist etwas, was man in der Literaturbranche nicht so gerne hört, aber ich würde sagen, das ist experimentell mittlerweile ganz gut belegt.
Kann man also sagen, das ist schon eine echte Konkurrenz für Autorinnen und Autoren, vielleicht zumindest in bestimmten Genres?
Ja, ich denke tatsächlich nicht, dass KI jetzt den AutorInnen irgendwie den Job wegnehmen wird, dass die KI menschliche AutorInnen ersetzen wird, denn menschliche LeserInnen wollen ja in der Regel auch nicht einfach nur Stoff, ja, die sind ja doch normalerweise an aktuellen zwischenmenschlichen Diskursen interessiert, da wollen die partizipieren. Sonst bräuchten wir ja auch gar keine Neuerscheinung. Ja, es gibt ja schon genügend Material da draußen. Aber ich denke schon, es ist eine Herausforderung, auf die Verlage sich einstellen müssen und mit der sie kreativ umgehen sollten.
Wenn man einen Text schreibt, dann kommen einem ja während des Schreibens auch weitere kreative Einfälle. Also man interagiert gewissermaßen mit dem, was man schon geschrieben hat. Wie gut kann denn die KI so eine Kreativität nachbilden?
Ja, es ist ganz wichtig, dass man KI und KI-Erzählen nicht daran misst, was passiert, wenn man jetzt mal in ChatGPT den Prompt reinrotzt, hier, bitte schreib mir mal einen Roman. Ja, das wird nicht funktionieren, weil dann muss es in einem Rutsch so einen großen Text produzieren und wenn es einmal auf die falsche Fährte kommt, dann ist das eine Abwärtsspirale. Aber das, was Sie jetzt beschreiben, das kann man natürlich simulieren, indem man Computerprogramme schreibt, die lediglich in mehreren Schritten auf große Sprachmodelle zugreifen. Also man hat dann eben einen Zugriff auf das Sprachmodell für einen ersten Entwurf, dann greift man separat nochmal darauf zu, um vielleicht einen Bericht dazu zu schreiben aus der Perspektive eines Lektors, dann gibt es eine Korrekturschleife und so weiter. Und wenn man das algorithmisch, ja, durch einen festen, vorprogrammierten Algorithmus so vorgibt, dann kann die KI tatsächlich sehr gut das imitieren, was wir aus der Forschung zu menschlichen kreativen Prozessen kennen.
Christoph Heilig, er forscht zur Konkurrenz von menschlichem und maschinellem Erzählen. Morgen schauen wir uns in unserer Serie ein Literaturgenre an, das zurzeit boomt, die Fantasy-Literatur.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Brüssel beraten die NATO-Verteidigungsminister über eine Reaktion auf die Luftraumverletzungen durch Russland, über Militärausgaben und über die weitere Unterstützung der Ukraine. Die USA kritisieren mangelndes Engagement der Europäer bei der Aufrüstung, berichtet Helga Schmidt.
In Brüssel rechnet man damit, dass Pete Hegseth, der amerikanische Verteidigungsminister, Druck machen wird auf die Länder, die sich zurückhalten bei der Aufrüstung. Spanien gehört dazu, außerdem Italien und Belgien. Bei der Unterstützung für die Ukraine werden auch schwierige Gespräche erwartet. Washington hatte zwar zugesagt, weiter Waffen zu liefern, aber nur, wenn die Europäer sie bezahlen. Deutschland und die Niederlande haben schon geliefert, zusammen für 1 Milliarde Dollar Waffen in den USA gekauft. Auch aus den skandinavischen Ländern kam Unterstützung, aber die anderen Europäer halten sich zurück. Neben Spanien auch Italien und Frankreich und deren Verteidigungsminister müssen beim Treffen heute mit Kritik vom amerikanischen Amtskollegen rechnen.
Mit der Aktivrente gegen den Fachkräftemangel vorgehen, das wollen Union und SPD ab Januar gemeinsam ermöglichen. Heute soll das Bundeskabinett den entsprechenden Gesetzentwurf beschließen. Aus Berlin, Dagmar Pepping.
Bundeskanzler Merz spricht von einer wirklich guten Möglichkeit für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, länger im Beruf zu bleiben und geht davon aus, dass dies auch im größeren Umfang geschieht. Der Entwurf aus dem Finanzministerium sieht vor, dass Rentner, die freiwillig weiterarbeiten, bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei verdienen können. Für Selbstständige, Gewerbetreibende, Freiberufler und die Land- und Forstwirtschaft soll es diesen finanziellen Anreiz zum längeren Arbeiten aber nicht geben. Die Opposition im Bundestag sieht die Pläne kritisch. Eine unterschiedliche Besteuerung je nach Alter oder der Art der Tätigkeit ist verfassungswidrig, betonen etwa die Grünen.
Außerdem beschäftigt sich das Kabinett mit den Plänen von Bundesgesundheitsministerin Warken. Mit einem 2 Milliarden Euro Sparpaket will sie dafür sorgen, dass die Beiträge der Versicherten stabil gehalten werden können. Einsparungen soll es vor allem bei den Kliniken geben. Heute tagt auch der Schätzerkreis für die gesetzliche Krankenversicherung. Seine jährliche Finanzprognose gilt als wichtige Orientierung für die Politik. Sie zeigt, ob Bedarf für höhere Beiträge besteht. Italiens oberstes Gericht verhandelt abschließend darüber, ob ein mutmaßlicher Drahtzieher der Anschläge auf die Nord Stream Pipelines an Deutschland ausgeliefert wird. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen Ukrainer. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor. Die Deutsche Bahn stellt heute ihren Winterfahrplan vor. Schon im Vorfeld hatte der Konzern bekannt gegeben, dass er wegen der vielen Baustellen und Verspätungen auf Preiserhöhungen im Fernverkehr verzichtet, im Regionalverkehr aber nicht. Was sonst noch neu ist, erklärt Birgit Eger aus der ARD Verbraucherredaktion.
Die ICEs, die fahren teilweise öfter, vor allen Dingen, wenn man Deutschland längs durchqueren will, also Stuttgart, Hamburg oder Nürnberg, Berlin. Und dann sind neue Züge vom Typ ICEL unterwegs, oft aus Nordrhein-Westfalen raus nach Berlin, Sylt und Oberstdorf. Und das Neue an dem Modell ist, beim Einsteigen gibt es keine Stufen mehr und auch mehr Platz für Kinder und Fahrräder. Außerdem, wer gerne ins benachbarte Ausland reist, der ist demnächst besser bedient. Da fahren öfter Züge. Die Zugkarten für den französischen TGV und den Eurostar zum Beispiel, wenn man nach London möchte, die können jetzt auch über die Bahn-Internetseite gebucht werden. Das ging bisher nur für die österreichischen Bahnen und die Schweizer Bahn.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Warum verlassen so viele Abgeordnete den Bundestag? Eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung beleuchtet die Hintergründe. Heute werden die Ergebnisse in Berlin vorgestellt. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert hat sich schon jetzt Gedanken über das Thema gemacht.
Bundestagsabgeordneter zu sein, ist eigentlich eine große Ehre. Man vertritt das Volk im Parlament. Genauer gesagt, vertritt man natürlich den eigenen Wahlkreis, dazu auch noch die eigene Partei und das eigene Gewissen. Das wird ja auch immer gerne zitiert, wenn es um Abstimmungen geht. All das unter einen Hut zu bringen, ist immer wieder ziemlich mühsam. Dazu kommt, dass es oft ewig dauert, bis aus einer Idee tatsächlich mal ein Gesetz wird. Die Abläufe sind zu ineffizient, beklagen viele Abgeordnete. Das frustriert. Sie sind in Berlin, aber auch zu Hause im Wahlkreis ständig auf Terminen von morgens bis abends. Für Politiker, erst recht für die mit Familie, ist das eine extreme Belastung. Sie stehen in der Öffentlichkeit, werden kritisiert, manchmal angefeindet oder bedroht. Und planen kann man auch nicht richtig, weil man ja immer nur für 4 Jahre gewählt wird. Klingt also nicht nach Traumjob. Parlamentarier, Parlamentarierin zu sein, ist aber für eine funktionierende Demokratie eine ganz besonders wichtige Tätigkeit. Und darum ist es gut, diese Arbeit mal unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, wo es hakt und was verbessert werden kann.
Gedanken von unserer Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.